Sie hören Am kürzeren Ende der Sonnenallee von Thomas Brussig. Gelesen von Stefan Kaminski. Ein Hörbuch des Argon Verlags. Churchills kalter Stumpen. Es gibt im Leben zahllose Gelegenheiten, die eigene Adresse preiszugeben. Und Michael Kuppisch, der in Berlin in der Sonnenallee wohnte, erlebte immer wieder, dass die Sonnenallee friedfertige, ja sogar sentimentale Regungen auszulösen vermochte. Nach Michael Kuppischs Erfahrung wirkt Sonnenallee gerade in unsicheren Momenten und sogar in gespannten Situationen. Selbst feindselige Sachsen wurden fast immer freundlich, wenn sie erfuhren, dass sie es hier mit einem Berliner zu tun hatten, der in der Sonnenallee wohnt. Michael Kuppisch konnte sich gut vorstellen, dass auch auf der Potsdamer Konferenz im Sommer 1945, als Joseph Stalin, Harry S. Truman und Winston Churchill die ehemalige Reichshauptstadt in Sektoren aufteilten, die Erwähnung der Sonnenallee etwas bewirkte. Vor allem bei Stalin. Diktatoren und Despoten sind bekanntlich prädestiniert dafür, poetischem Raunen anheimzufallen. Die Straße mit dem so schönen Namen Sonnenallee wollte Stalin nicht den Amerikanern überlassen, zumindest nicht ganz. So hat er bei Harry S. Truman einen Anspruch auf die Sonnenallee erhoben, den der natürlich abwies. Doch Stalin ließ nicht locker und schnell drohte es handgreiflich zu werden. Als sich Stalins und Trumans Nasenspitzen fast berührten, drängte sich der britische Premier zwischen die beiden, brachte sie auseinander und trat selbst vor die Berlin-Karte. Er sah auf den ersten Blick, dass die Sonnenallee über 4 Kilometer lang ist. Churchill stand traditionell auf Seiten der Amerikaner und jeder im Raum hielt es für ausgeschlossen, dass er Stalin die Sonnenallee zusprechen würde. Und wie man Churchill kannte, würde er an seiner Zigarre ziehen, einen Moment nachdenken, dann den Rauch ausblasen, den Kopf schütteln und zum nächsten Verhandlungspunkt übergehen. Doch als Churchill an seinem Stumpen zog, bemerkte er zu seinem Missvergnügen, dass der schon wieder kalt war. Stalin war so zuvorkommend, ihm Feuer zu geben. Und während Churchill seinen ersten Zug auskostete und sich über die Berlin-Karte beugte, überlegte er, wie sich Stalins Geste adäquat erwidern ließe. Als Churchill den Rauch wieder ausblies, gab er Stalin einen Zipfel von 60 Metern Sonnenallee und wechselte das Thema. »So muss es gewesen sein«, dachte Michael Kuppisch. »Wie sonst konnte eine so lange Straße so kurz vor dem Ende noch geteilt worden sein?« Und manchmal dachte er auch, wenn der blöde Churchill auf seine Zigarre aufgepasst hätte, würden wir heute im Westen leben. Michael Kuppisch suchte immer nach Erklärungen, denn viel zu oft sah er sich mit Dingen konfrontiert, die ihm nicht normal vorkamen. Dass er in einer Straße wohnte, deren niedrigste Hausnummer die 379 war, darüber konnte er sich immer wieder wundern. Genauso wenig gewöhnte er sich an die tägliche Demütigung, die darin bestand, mit hohen Lachen vom Aussichtsturm auf der Westseite begrüßt zu werden, wenn er aus seinem Haus trat. Ganze Schulklassen johlten, pfiffen und riefen: »Guck mal, ein echter Zoni!« oder »Zoni, mach mal Winke-Winke, wir wollen dich knipsen!« Aber all diese Absonderlichkeiten waren nichts gegen die schier unglaubliche Erfahrung, dass sein erster Liebesbrief vom Wind in den Todesstreifen getragen wurde und dort liegen blieb, bevor er ihn gelesen hatte. Michael Kuppisch, den alle Micha nannten, außer seine Mutter, die ihn von einem Tag auf den anderen Mischa nannte und der nicht nur eine Theorie darüber hatte, wieso es ein kürzeres Ende der Sonnenallee gab, hatte auch eine Theorie darüber, warum seine Jahre die interessanteste Zeit wären, die es je am kürzeren Ende der Sonnenallee gab oder geben würde. Die einzigen Häuser, die am kürzeren Ende der Sonnenallee standen, waren die legendären Q3A-Bauten mit ihren winzigen, engen Wohnungen. Die einzigen Leute, die bereit waren, dort einzuziehen, waren Jungvermählte, von dem Wunsch beseelt, endlich gemeinsam unter einem Dach zu leben. Doch die Jungvermählten kriegten bald Kinder. Und so wurde es in den engen Wohnungen noch enger. An eine größere Wohnung war nicht zu denken. Die Behörden zählten nur die Zimmer und erklärten die Familien für versorgt. Zum Glück passierte das in fast allen Haushalten. Und als Micha begann, sein Leben auf die Straße auszudehnen, weil er es in der engen Wohnung nicht mehr aushielt, traf er genügend andere, denen es im Grunde so ging wie ihm. Und weil fast überall am kürzeren Ende der Sonnenallee fast dasselbe passierte, fühlte sich Micha als Teil eines Potenzials. Wenn seine Freunde meinten, wir sind eine Clique, sagte Micha, wir sind ein Potenzial. Was er damit meinte, wusste er selbst nicht genau. Aber er fühlte, dass es was zu bedeuten hatte, wenn alle aus der gleichen Q3A-Enge kamen, sich jeden Tag trafen, in den gleichen Klamotten zeigten, dieselbe Musik hörten, dieselbe Sehnsucht spürten und sich mit jedem Tag deutlicher erstarken fühlten. Um, wenn sie endlich erwachsen sind, alles anders zu machen. Micha hielt es sogar für ein hoffnungsvolles Zeichen, dass alle dasselbe Mädchen liebten.